Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der AWO Weser Ems Sprache und Sprechen einfach erklärt mit
Jennifer Abheiden
und Sabine Freers-Papin, Logopädinnen im Sprachheil-Kindergarten in Oldenburg. Heute wollen wir uns mit einem besonderen Thema in der Sprachentwicklung beschäftigen, das gerade in Bezug auf Sprachentwicklungsstörungen immer wieder Einzug in die allgemeine Diskussion findet, da sich Auffälligkeiten in diesem Bereich auch auf die Fähigkeiten, richtig zu schreiben, auswirken. Es geht um die sogenannte phonologische Bewusstheit. Hier gibt es 5 große Bereiche, auf die wir näher eingehen wollen. Jenny, was versteht man denn unter dem Begriff phonologische Bewusstheit?
Phonologische Bewusstheit ist eine Fähigkeit, die von Kindern erst erlernt werden muss. Und es geht dabei darum, die Sprache in ihre Bestandteile zerlegen zu können. Bestandteile meint an dieser Stelle die einzelnen Silben. Zum Beispiel besteht das Wort Auto aus 2 Silben, nämlich Au und To. Und das Wort Haus hat eben nur 1 Silbe. Und diese Einteilung in die einzelnen Silben, beziehungsweise das Klatschen von Silben, das ist dann auch der erste sprachliche Bereich oder die erste sprachliche Fähigkeit, die den Kindern den Einstieg in die Schule eben erleichtert. Und der 2. Bereich, das ist das Hinhören. Und das ist auch ein Bestandteil der phonologischen Bewusstheit. Beim Hinhören ist es dann wichtig, dass Kinder ein Wort richtig nachsprechen können. Und wenn sie in der Lage sind, die gesprochenen Laute richtig herauszuhören.
Meinst du mit Lauten die Buchstaben?
Also es gibt schon einen Unterschied zwischen Lauten und Buchstaben. Sobald wir schreiben und lesen können, denken wir in Buchstaben. Aber davor müssen sich Kinder immer auf das Gehörte verlassen. Und daher ist es so wichtig, dass sie richtig hören können. Ein Beispiel wäre der Buchstabe B und der dazu passende Laut B. Oder auch das F und das F. Und daran wird deutlich, wie wichtig die Unterscheidung ist. Wenn ich das Wort Mutter buchstabiere, dann mache ich das M-U-T-T-E-R. Wenn ich es aber in Lauten sage, dann sage ich M-O-T-A. Und das ist genau das, was das Kind hört.
Solange es noch nicht schreiben kann.
Genau.
Was gibt's denn noch für Bestandteile der phonologischen Bewusstheit?
Also wir waren ja gerade schon bei den Lauten. Und ein älteres Kindergartenkind sollte die Anfangslaute von Wörtern heraushören können. Also das M beim Maus oder das B in Baum.
Jetzt meinst du natürlich das B, oder?
Genau, das B in Baum.
Okay, jetzt haben wir ja gerade über die Laute gesprochen. Vorhin erwähntest du die Silben. Wie sieht's denn damit aus?
Eine wichtige Fähigkeit, die vor dem Schuleintritt erlernt werden soll, ist das Klatschen von Wörtern in Silben. Zum Beispiel Banane mit 3 Silben oder auch Regenbogen, haben wir schon 4 Silben, Fisch, 1 Silbe. Und das ist auch der Grund, warum in der Kita so viel geklatscht und gesungen wird. Weil Sprache super viel mit Rhythmus zu tun hat und der eben auch ein Teil der phonologischen Bewusstheit ist.
Okay, beim Thema Rhythmus fällt mir Struktur ein und da fallen mir auch automatisch die Reime ein.
Ja, richtig. Die Reime, das ist der 3. Punkt, der für die Schulkinder den Einstieg eben erleichtert. Und um reimen zu können, muss das Kind die Struktur der Wörter korrekt wahrnehmen. Und auch das wird in Kindergärten häufig durch Spiele, Lieder oder auch Texte mit Reimen gefördert. Und Standardreime sind Fisch, Tisch, Maus, Haus, Sand, Hand oder auch Rose, Dose, Hose.
Wow, das sind jetzt ja schon 3 Wörter. Die muss sich so ein Kind ja erstmal merken können, oder?
Ja, das stimmt. Und deswegen ist die Merkfähigkeit auch ein weiterer Punkt, der eben zur Erleichterung des Schriftspracherwerbs beiträgt und auch ein Teil der phonologischen Bewusstheit ist. Bei der Merkfähigkeit geht es bei uns aber nicht nur darum, sich richtige Wörter zu merken, sondern wir arbeiten in der Therapie häufig mit Fantasiewörtern, weil wir sicher gehen wollen, dass das Kind sich wirklich nur das Gehörte merkt. Und hier ist der Unterschied, dass richtige Wörter eine Bedeutung haben und zusätzlich noch ein Bild im Gehirn entstehen lassen. Und dadurch kann man sich das Wort eben leichter merken. Und mit diesen Fantasiewörtern wollen wir das Ganze umgehen. Also wenn wir uns jetzt das Wort Elefant anhören, dann hat es 3 Silben. Und ein Kind kann sich das eben leicht merken, weil es sich dazu einen Elefanten vorstellt. Und wenn wir jetzt ein Fantasiewort mit 3 Silben haben, zum Beispiel Rifano, dann ist da keine Bedeutung hinter abgespeichert und dadurch kann sich das Kind dieses Wort auch nicht so leicht merken.
Geht's denn nur darum, sich Wörter und Fantasiewörter merken zu können oder gibt es noch andere Merkfähigkeiten?
Nein, also es geht ebenfalls um das Merken von Geräuschen oder auch von einfachen oder komplexen Sätzen. Es kann zum Beispiel gut sein, dass ein Kind eine einfache Anweisung, hol mal die Gabel, gut nachkommen kann. Bei einer längeren Äußerung wie, geh mal in die Küche, öffne die Schublade und hol die Gabel, dann wird es eben schon schwierig, weil die Merkfähigkeit eingeschränkt sein kann.
Klar. Ich möchte noch einmal darauf zurückkommen, dass du gesagt hast, dass das Hinhören so wichtig sei. Was genau ist denn daran wichtig? Gibt es dort auch noch Unterscheidungen?
Ja, es gibt Unterscheidungen. Geräusche können unterschiedlich hoch oder tief sein. Also ein A oder ein A. Da sind eben verschiedene Höhen da. Die Geräusche können aber auch unterschiedlich lang sein. Also ob ich jetzt O oder O sage, unterscheidet sich dann eben in der Länge. Und genau das gibt es auch bei Wörtern. Wenn wir uns jetzt Bet und Bett anhören, dann unterscheiden sich diese Wörter nur durch ein langes oder kurzes E. Und Geräusche können außerdem aus verschiedenen Richtungen kommen. Ich muss also in der Lage sein, mich zu orientieren und zu gucken, wo kommt dieses Geräusch her.
Dann gibt's da ja noch die zusammengesetzten Wörter. Die gehören, glaube ich, auch dazu. Aus den beiden Begriffen Fuß und Ball wird Fußball. Aus Haus und Schuh wird Hausschuh. Warum ist es wichtig, dass die Kinder das können?
Das hat wieder etwas mit der Sprachstruktur zu tun. Die Kinder müssen erkennen, ob ich Haus und Schuh oder Hausschuh sage, weil sich dadurch die Bedeutung ändert. Und sehr spannend an dieser Stelle ist, dass das erste Wort das zweite Wort genauer beschreibt. Also nehmen wir Fuß, Ball. Da beschreibt das Wort Fuß, also das erste Wort, die Art des Balles, also das zweite Wort genauer. Genau, und diese Art der Neubildung von Wörtern, das ist eben auch schon ein oder ist der letzte Punkt von denen, die den Schuleinstieg erleichtern.
Okay. Gibt es noch weitere Anteile in der phonologischen Bewusstheit, die wichtig sind?
Ja, die gibt es. Diese werden aber häufig dann erst im Schulalter erworben. Es handelt sich da zum Beispiel um das Zusammenziehen von Lauten. B und A wird zu Ba. Und das ist eine sehr wichtige Fähigkeit, um gut lesen lernen zu können. Und genauso wichtig, aber auch erst im Schulalter, wird erlernt, das Einteilen der Wörter in die einzelnen Bestandteile, also Laute. Wir haben das vorhin am Beispiel Mutter, M, O, T, A verdeutlicht. Und für Ball wäre das zum Beispiel B, A, L.
Ja. Jetzt haben wir einen Eindruck darüber bekommen, worum es bei der phonologischen Bewusstheit geht. Wie anfangs erwähnt, ist sie ein Vorläufer des Lesen- und Schreibenlernens. Welche Möglichkeiten haben Eltern denn, dieses zu fördern, also zu Hause zum Beispiel?
Ich würde vorschlagen, dass wir uns hier einmal die Fördermöglichkeiten für die 5 einzelnen Bereiche anschauen. Wir können ja einfach mal mit dem Hinhören anfangen.
Was genau meinst du denn hier mit Hinhören?
Also zunächst können wir über das Richtungshören sprechen. Eltern haben hier die Möglichkeit, einen laut tickenden Wecker zu verstecken. Und dann sollte das Kind den Raum eben kurz verlassen.
Und dann wieder reinkommen und im Idealfall den Wecker finden.
Ja, genau. Und um das Spiel für das Kind etwas einfacher zu gestalten, könnte auch eine laut tickende Eieruhr auf zum Beispiel 1 Minute eingestellt werden. Und wenn die dann richtig laut klingelt, dann ist das eben noch ein zusätzlicher Hinweis für das Kind. Und eine andere Möglichkeit, um das Hinhören zu üben, das sind die sogenannten stille Übungen, bei denen sich das Kind drinnen oder draußen mit geschlossenen Augen hinstellt und sich nur auf die Geräusche konzentriert, die es hören kann. Und hierbei muss das Kind eben gleichzeitig auch den Geräuschen einen Begriff zuordnen.
Ah, es ist also sehr wichtig, dass das Kind genau weiß, was es hört.
Ja, denn ich muss ja die Begriffe oder Wörter kennen, um sie zuordnen zu können. Beispielsweise muss mir vorher klar sein, wie sich Vogelgezwitscher anhört, um es einordnen zu können. Und ebenso lässt sich auch eine Übung gut in den Alltag integrieren, indem die Eltern die Kinder beim Kochen nicht zu sehen, sondern zu hören lassen. Also, was hört man denn beim Kochen? Man hört zum Beispiel einen Wasserhahn, aber tropft der nur ganz langsam, also ein paar Tropfen, oder plätschert er, oder beim Topfklappern oder beim Umrühren rühre ich mit einem Plastiklöffel oder mit einem Metalllöffel, hört sich's anders an? Wie hört sich die Kühlschranktür an? Ist es ein Unterschied, ob ich die auf- oder zumache?
Und fängt man immer auf Geräuschebene an?
Ja, weil die Geräuschebene die einfachste ist. Und wenn es einem Kind hier gut gelingt zu unterscheiden, erst dann gehen wir einen Schritt weiter. Und das wäre dann die Lautebene. Hier sind die Übungen allerdings schon ziemlich komplex, sodass es da sinnvoll wäre, das dann mit Fachleuten abzustimmen.
Und Fachleute sind in diesem Fall die Logopäden und Logopädinnen.
Genau. Und die Förderung auf Lautebene ist dann eben speziell für Kinder wichtig, die in genau diesem Bereich Schwierigkeiten haben. Weil längst nicht alle Kinder brauchen in diesem Fall eine Förderung. Und in diesem Podcast wollen wir eben nur über Möglichkeiten informieren, die eben allen Kindern zugutekommen können und die Eltern eben auch gut zu Hause umsetzen können.
Was gibt's denn noch für Möglichkeiten? Also wie habe ich noch die Möglichkeit, meine Kinder als Eltern zu Hause zu fördern?
Also ein weiterer dieser 5 Bereiche ist dann eben auch die Merkfähigkeit, die man verbessern kann. Und ein klassisches Beispiel, wie man das fördern kann, ist das Spiel Kofferpacken. Das gibt es sowohl als Regelspiel als auch als Spiel ohne weiteres Material. Hier geht es darum, sich eine Sache zu überlegen, die man mit auf eine Reise nimmt. Zum Beispiel nehme ich eine Zahnbürste mit auf Reisen. Und jetzt überlegt sich der nächste Mitspieler, was er noch mitnimmt. Also ich nehme eine Zahnbürste mit und einen Teddybär. Und jetzt ist wieder der Erste an der Reihe. Ich nehme eine Zahnbürste, einen Teddybär und ein Unterhemd mit. Und so wandert das eben reihum und jeder ist dann eben mal dran und muss die Dinge sich merken und dann wiederholen.
Der nächste Bereich wäre ja noch das Klatschen von Wörtern. Kann da nur nach Wörtern geklatscht werden oder gibt's da noch andere Spiele, Möglichkeiten? Was gibt es da?
Also beim Klatschen von Wörtern geht es vor allem um das Bewusstmachen von Silben, was eben auch einer von diesen 5 Förderbereichen ist. Und dazu eignen sich ebenfalls Kinderlieder, zu denen man dann einfach klatscht, während man singt. Oder man kann sich auch im Raum einfach umschauen und so Alltagsbegriffe nach Silben klatschen. Also Koch, Topf, Herd, Kühl, Schrank, Tür.
Ja, das ist schön. In Liedern, zu denen ich klatschen kann, gibt's ja auch häufig Reime. Und über Reime haben wir ja schon gesprochen. Ist das in Ordnung, wenn ich gleichzeitig klatsche und reime?
Ja, das ist in Ordnung. Es könnte für die Kinder eine zusätzliche Herausforderung bedeuten, gleichzeitig zu klatschen und zu reimen.
Und die Herausforderung ist gut?
Wenn Kinder problemlos einzeln klatschen und reimen können, dann kann ich das sehr gut ausprobieren, ob das auch zusammenklappt. Wenn ich bei dem Kind aber eine Unsicherheit wahrnehme, dann sollte ich das Klatschen und die Reime erst separat üben.
Womit kann ich das Reimen noch üben?
Also wir haben ja vorhin schon über so klassische Reimwortpaare gesprochen. Ein paar weitere wären Hund, Rund, Wand, Land, Tanne, Kanne, Tatze, Katze, Baum, Raum, Zopf, Topf, solche Wörter. Und ich kann dem Kind ein Wort davon nennen und das Kind soll sich jetzt überlegen, ob es ein Reimwort kennt. Und viele Kinder fangen hier spontan an, sich ganz viele weitere Wörter zu überlegen, was super gut ist. Es kann eben aber auch sein, dass sich da Fantasiewörter einschleichen, wenn das Wort zum Beispiel sagt, Kant als Reimwort zu Wand. Und im ersten Moment würde man sagen, oh, das ist aber falsch. Aber das stimmt nicht, ganz im Gegenteil, weil das zeigt eher, dass das Kind das Prinzip des Reimens verstanden hat.
Ja, das ist ein Spiel, was wir als Kinder, glaube ich, auch alle gerne gemacht haben.
Ich auch.
Wir haben jetzt ja schon Übungen zu den 4 Bereichen besprochen und dann gab es noch den letzten. Das war der zusammengesetzten Hauptwörter. Gibt's da Spiele, gibt's da spezielle Übungen?
Ja, so Beispiele wären ja nochmal Haus, Schuh oder Fußball. Und Kinder in diesem Bereich zu fördern, kann ich als Elternteil ein Wort nennen und das Kind soll jetzt ein passendes Wort dazu sagen. Also ich sage Haus und das Kind könnte sagen Haustür, Hausschlüssel oder Hausschuh. Und sollte das problemlos gelingen, dann könnte man das zweite Wort als wieder neues Ausgangswort nehmen. Also aus Hausschuh wird dann Schuhschrank und aus Schuhschrank wird dann Schranktür. Und so kann man das dann ewig weiter fortfahren. Und diese Übung ist schon recht schwierig und komplex, aber es ist auch nicht schlimm, wenn sich dann die Wörter wiederholen oder man neu anfangen muss.
Das kann ja unter Umständen sogar Spaß machen.
Ja.
Ja, sehr gut. Wir hoffen, Ihnen damit einige Anregungen gegeben zu haben, bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns auf das nächste Mal. Beim nächsten Mal wird es um das Thema Artikulation gehen. Tschüss.
Tschüss.